Herzlich willkommen und grüß Gott beim Predigt-Podcast Hoffnungswort. Heute geht es um einen hochtheologischen Abschnitt aus einem Brief, den der Apostel Paulus geschrieben hat. Aber eigentlich geht es um eine Frage, die sich viele Leute heute stellen. Manchmal läuft es echt schlecht im Leben und man fragt sich, warum interessiert sich Gott überhaupt nicht für mich und mein jämmerliches Leben? Und genau gegen diese Zweifel, gegen diese Grundhaltung kämpft der Apostel Paulus an. Überraschend nur, mit welchem alten Lied aus den ersten Tagen der Christenheit er das macht. Lassen Sie uns das Lied entschlüsseln. Gute Impulse beim Zuhören wünscht Andreas Ross. Wenn ich mal über einen Friedhof laufe, liebe Gemeinde, dann sehe ich diese Gräber und die Grabsteine. Und wenn da ein Spruch drauf steht auf einem Grabstein, den lese ich gern. Bin mal gespannt, was er mir zu sagen hat. Wissen Sie, das ist keine neue Erfindung, dass da Sprüche auf den Grabsteinen stehen. Das gab's schon immer, schon Jahrtausende lang. Die Archäologen haben vor einiger Zeit einen antiken Friedhof in Griechenland ausgegraben. Da waren Gräber aus mehreren Jahrhunderten, unter anderem auch Gräber aus der Zeit, in der Jesus in Israel gelebt hat und in der Paulus gewirkt hat. Also genau diese Zeit, die im Neuen Testament beschrieben wird. Und dann haben sie auf den Grabsteinen genau in dieser Zeit Grabgedichte gefunden. Und als sie mal diese Grabgedichte gelesen haben, da ist es ihnen ganz anders geworden. Ich lese Ihnen mal eines dieser Grabgedichte vor, von einem Grabstein, den die Archäologen gefunden haben, aus der Zeit von Jesus. Wahrlich, die Götter kümmern sich um uns Sterbliche nicht. Nein, wie die Tiere werden wir planlos hin und her gerissen, sei es im Leben oder im Tod. Na, das ist ja Hoffnung pur, oder? Mein lieber Scholli, solch ein Gedicht auf einem Grabstein von einem ganz normalen antiken Griechen. Und solche Gedichte gab es da zuhauf überall in Griechenland, wo man Gräber aus dieser Zeit gefunden hat, tauchen diese Gedichte auf. Die Götter kümmern sich nicht um uns, denen sind wir völlig wurscht, steht da drauf. Das Leben ist sinnlos, da bricht so ein Pessimismus durch. Also man könnte sogar sagen Fatalismus. Also diese Einstellung, es hat alles keinen Wert, es kommt wie es kommt, du kannst gar nichts machen. Und wissen Sie was? Diese Grundstimmung ist typisch für diese Zeit in Griechenland. Das war so eine Grundstimmung im Lande, weil das findet man überall in Griechenland, wo man einen antiken Friedhof ausgräbt aus der Zeit von Jesus. Da ging diese Stimmung einfach mal durchs Land. Aber es ist ja nicht so, als hätte es das nur vor 2000 Jahren gegeben. Nein, das ist ja oft auch in unserer Zeit so. Ich habe mal mich auf dem Internetforum umgeschaut und da haben die Leute auch so ihre religiösen Fragen gestellt. Und ich lese Ihnen mal eine Frage vor, die in diesem Internetforum gestellt wurde. Da hat jemand Folgendes gefragt. Warum kümmert sich Gott nicht so um mich, wie ich mich um meine Katze kümmere? Jeden Tag frisches Wasser und frisches Essen. Wenn sie krank ist, schleife ich sie zum Tierarzt. Jedes veränderte Miauen lässt mich schon vom Stuhl hochspringen. Läuft sie draußen herum und hat sie sich schon längere Zeit nicht gezeigt, rufe ich sie mit Namen, zuerst leise und dann immer lauter. Ist es zu viel verlangt, so etwas von Gott zu erwarten? Nur ein wenig davon? So, und jetzt stand da nicht nur diese Frage, sondern da standen auch Antworten drunter. Ich will Ihnen nur mal zwei Antworten vorlesen. Also die Antwort, die direkt drunter stand, die lautet so. Irgendwann wird auch der Letzte begreifen, dass der Wüstengott samt dem Menschenopfer am Kreuz weder besonders allmächtig, barmherzig noch irgendwie liebend ist. Dein jämmerliches Leben interessiert ihn nicht. Er ist einer unter vielen und seine Heimat ist die Wüste bei den Kamelen. Also das hätte auch ein antiker Grieche schreiben können. Exakt die gleiche Einstellung nach 2000 Jahren. Eine andere Antwort hat so gelautet, die hätte jetzt nicht von einem antiken Griechen kommen können. Folgendes: Gott ist eben nur Einbildung, eine Erfindung der Menschen. Und Einbildungen kümmern sich nicht um die, die sich das einbilden. Also hier geht es mehr, das ist mehr so die atheistische Haltung. Gott gibt es gar nicht, da kann sich gar keiner kümmern. Es ist völlig egal, welche Antwort Sie noch anschauen, wie es da jetzt weitergeht. Das ist im Fazit, im Endergebnis alles das Gleiche, nämlich da ist kein Gott, der sich um uns kümmern würde. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass viele Menschen in unserem Dorf genau so denken über Gott. Das ist die Einstellung der Leute, auf die Paulus gestoßen ist, als er in Griechenland unterwegs war und von Jesus erzählt hat. Und das war genau diese fatalistische Stimmung wie auf den Grabgedichten. Mit der hatte Paulus zu kämpfen, auf die stieß er, als er von Gott erzählte, von dem Gott der Bibel. Und Paulus hat dem vollkommen widersprochen und hat den Leuten gesagt, das stimmt nicht, was ihr von Gott behauptet. Unser Gott ist anders und das seht ihr an Jesus. Ich lese jetzt nochmal diesen Abschnitt, was Paulus dann den Leuten in Philippi, in seinem Brief an die Philipper geschrieben hat, um diese Meinung zu untermauern. Das ist genau dieser Hymnus, dieses alte Christuslied aus dem Philipperbrief. Im Gesangbuch steht er, wie gesagt, unter 764. Sie können es gern aufgeschlagen lassen, aber einfach auch nur zuhören. Ich lese es nochmal vor, vielleicht hilft es. Christus Jesus, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an, war den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Ich gebe zu, schwieriger Text, voller Spezialbegriffe, jedes Wort ganz bewusst gewählt, wie es eben in einem Liedtext ist, da stimmt ja auch jedes Wort. Und wissen Sie, das ist nicht von Paulus, dieses Christuslied, nein. Ja, es steht in einem Brief, den Paulus geschrieben hat und er hat es mit reingeschrieben. Er hat nämlich den Leuten geschrieben, seid so gesinnt, wie es der Gemeinschaft mit Jesus Christus entspricht. Und dann hat er dieses Lied zitiert, indem man das dann sieht. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, also, Paulus hat seinen Brief an die Christen in Philippi so etwa in den 50er Jahren geschrieben. Und Jesus ist so um 30 herum gestorben und auferstanden. Also da sind so 20 bis 25 Jahre dazwischen, zwischen Jesus und zwischen dem Philipperbrief. Und in dieser Zeit ist dieses Christuslied entstanden. Das sind urchristliche Worte. Und das merkt man ja, vielleicht sind sie auch drüber gestolpert. Denn ich würde ganz normal lesen, Jesus Christus, der in göttlicher Gestalt war. Aber hier steht Christus Jesus. Warum steht es so rum? Weil die ersten Christen den Namen Christus nicht als Namen empfunden haben, sondern als Titel. Also wir sagen Jesus Christus, klingt für uns völlig vertraut, Vorname Jesus, Nachname Christus. Aber Christus ist eigentlich kein Name, sondern ein Titel. Das ist die griechische Übersetzung von Messias. Und die ersten Christen haben gesagt, das ist der Messias Jesus. oder die Griechen dann, das ist der Christus Jesus. Deswegen steht hier noch Christus Jesus, weil es wirklich ein urchristliches Lied ist, ganz, ganz aus der ersten Generation der Christen. Ich will mal zwei Fragen stellen an dieses Christuslied, nämlich erstens, was tut Christus in diesem Lied? Und das zweite, was sollen wir tun? Fangen wir aber vorne an. Was tut Christus in diesem Lied? So, wenn Sie dieses Lied lesen, dann ist das sowas Ähnliches wie ein Lebenslauf von Jesus. Nur, dass Paulus eben nicht die Stationen aufzählt im Leben Jesu, sondern dieses Lied nennt die theologische Bedeutung dieser einzelnen Stationen. Schauen wir uns das mal an. Dieses Lied hat eine innere Bewegung. Vielleicht stellen Sie sich das mal vor wie bei dem Buchstaben U. Jetzt kommt wieder der Grundschullehrer durch. Also, wenn man ein U schreibt, dann zieht man die Linie erstmal nach unten, von oben nach unten und rum auf der anderen Seite wieder hoch. Und genau diese Bewegung vollzieht dieses Lied nach. Die fängt oben an, Christus war bei Gott und dann wird Gott Mensch, das ist Weihnachten, Jesus wird geboren. Und dann geht es noch weiter runter bis zum Tiefpunkt unten, Jesus ist gestorben, das war der Karfreitag. Und dann aber geht es wieder nach oben, Gott hat Jesus erhöht, das ist Ostern und Himmelfahrt. Das ist die Bewegung, die dieses Lied inne hat und ich will da mal ein bisschen genauer drauf schauen. Also es fängt an mit den Worten, ich drehe es jetzt gleich rum, dann ist es verständlicher. Jesus Christus, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Also wir lernen, am Anfang galt Jesus war Gott gleich. So wie Johannes in seinem Evangelium ganz am Anfang geschrieben hat. Am Anfang war das Wort und das Wort war Gott und Gott von Art war das Wort. Und jetzt steht hier, er hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Das heißt, also Raub meint hier eigentlich Beute. So wie jemand, ein Dieb, was klaut und dann krallt er das fest und lässt sich seine Beute nicht mehr nehmen. So ist das hier gemeint. Jesus hat nicht das, dass er bei Gott war, wie eine Beute festgehalten, sondern er hat es weggegeben. Jesus hat es sicherlich gut gehabt bei Gott, alles gut. Und dennoch hat er es alles losgelassen und wurde Mensch. Wissen Sie, wir Menschen, denken Sie mal an das Wetter gestern, gell? Also wer einen Hund hat und schaut morgens aus dem Fenster raus und denkt, boah, was für ein Schietwetter. Und da muss ich jetzt raus mit dem Hund. Nur weil der eben schon die Leine im Maul hat und mit dem Pfoten an der Haustüre scharrt. Ja gut, dann muss man halt raus, gell? Und ich stelle mir das bei Jesus vor. Ja? Jesus war bei Gott und hat Gott zu Gott gesagt, da soll ich runter, in dieses Leben, zu diesen Menschen. Und trotzdem hat er es gemacht und für ihn war es kein Spaziergang. So wurde es Weihnachten. Und dass Jesus Mensch wurde, ist eigentlich eine sehr verwunderliche Sache. Denn überall, wo in der Bibel erzählt wird, dass Menschen in die Nähe, auch nur in die Nähe von Gott gekommen sind oder in die Nähe der himmlischen Sphäre, da wollten die überhaupt nicht mehr weg. Denken Sie doch nur mal an Petrus, der ist mit Jesus da auf diesen Berg gestiegen, noch mit ein paar anderen. Und dort oben war das, was wir Verklärung nennen. Da war so ein Durchbruch in die himmlische Sphäre und plötzlich war da Elia und war Mose und Jesus redet mit denen. Und Petrus sagt, hier ist gut sein, hier lasst uns Hütten bauen. Also der will da gar nicht mehr weg. Das ist absolut verständlich. Bei Gott ist es schön, lieber ganz nah bei Gott sein. Nicht so Christus. Er hält es nicht krampfhaft fest, Gott gleich zu sein, sondern er wird Mensch. Und es heißt sogar in diesem Christuslied, er entäußerte sich selbst. Können wir eigentlich nicht mehr verstehen, was das bedeutet. Es soll sicherlich heißen, Jesus hat alles für uns aufgegeben, weil er uns nahe sein wollte. So wie ein Reicher seinen kompletten Besitz hergibt, so wie ein König seine Krone ablegt und seinen Zepter weglebt und seinen Hermelinmantel ablegt und vom Pferd runtersteigt, vom hohen Ross, und die Kutsche, die Königskutsche hinter sich lässt und zu Fuß weitergeht, ohne alles, was nach einem König aussieht. Heute ist Palmsonntag und da haben wir die Geschichte gehört, wie Jesus auf einem Esel nach Jerusalem reingeritten ist. Das war nicht, erstens war es ein Esel und zweitens war es nicht mal sein eigener, der hatte keinen Esel. Es war ein Leihesel, Leasing. Den haben die sicherlich wieder zurückgegeben. So war Jesus, so zog er ein nach Jerusalem. Er nahm Knechtsgestalt an oder wörtlich, er war wie ein Sklave. Klar, er wurde verhaftet. Er hatte gar nichts mehr zu sagen, war im Prinzip sogar rechtlos. Man hat nur noch einen Schauprozess gemacht, egal ob Wahrheit oder Nichtwahrheit. Er wurde würdelos behandelt, er wurde misshandelt von den Soldaten. Die haben mit ihm gemacht, was sie wollen, als ob er nur noch Besitz wäre. So tief ist Jesus zu uns runtergekommen, so tief es nur irgend ging. In unser Sklavendasein hinein. In unser Dasein, wo wir sagen, boah, ich bin eigentlich nicht nur gefangen, ich bin gefangen in mir selbst. Und manchmal wird uns das richtig unheimlich und wir denken, ich bin nicht frei, ich bin unfrei, ich will raus hier und halt das nicht mehr aus. Aber Jesus wollte ganz unten sein, ganz unten ankommen, damit er uns nahe sein kann, wenn wir ganz unten sind. Das war der Plan. Und das macht Paulus jetzt den Leuten in Philippi klar. Er sagt, okay, ihr erzählt, die Götter interessieren sich nicht für uns, denen sind wir völlig wurscht. Und wenn mal ein Gott runterkommt zu uns wie Zeus, dann geht er nur zu den Frauen und auch nur, um sich zu vergnügen. Alles vollkommen sinnlos. Aber Paulus sagt, nein, nicht so unser Gott. Unser Gott ist anders. Jesus hat sich erniedrigt. Er hat gelitten. Er wurde sogar getötet. Jesus hat es absolut ernst gemeint. Er war nicht zum Vergnügen hier unter uns. Und das sagt Paulus den Leuten in Philippi, das erlebt ihr immer wieder. Ihr erlebt es, dass Menschen sich aufspielen, dass Menschen wie Götter sein wollen. Viel zu viele Menschen wollen Götter sein. Aber unser Gott wollte Mensch sein. Er interessiert sich sehr wohl für euch. Der kennt eure Namen. Der sieht euer Leid. Der fühlt mit euch in eurer Trauer. So ist unser Gott. Er weiß, wie es ist, wenn man gar nicht mehr kann, wenn man völlig ohnmächtig ist, wenn man ausgeliefert ist der Macht der anderen Menschen und gar nichts mehr entgegensetzen kann. Er weiß das. Er starb am Kreuz. Und das Außergewöhnliche ist, dass das noch nicht das Ende war. Das war die erste Strophe, das steckt in der ersten Strophe dieses Christusliedes. Jetzt gehe ich weiter zur zweiten Strophe. Wir sind ganz unten angekommen, aber jetzt geht es wieder nach oben in der zweiten Hälfte. Da heißt es, Gott hat Jesus Christus erhöht. Da heißt, er hat ihn von den Toten auferweckt. Und wenn wir im Glaubensbekenntnis sagen, aufgefahren in den Himmel, er setzt Sitz zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, dann ist das damit gemeint. Jesu Name steht über allen anderen Namen. Vor ihm sollen sie alle niederknien. Die im Himmel, das sind die Engel, die auf der Erde, das sind wir, und die unter der Erde, das sind die Toten. Alle sollen bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Und jetzt ist dieses Christuslied am Ziel angekommen. Das ist das Größte, was dieses Lied sagen will. Jesus Christus ist der Herr. Das ist diese Bewegung nach oben. Jesus steht über allen und jetzt ist er nicht mehr ohnmächtig, sondern er ist mächtig, aber immer noch solidarisch mit unserem Leiden. Paulus macht also den Leuten klar, es stimmt nicht, dass wir Gott egal sind. Seht doch nur Jesus an, dann wisst ihr's. Dann seht ihr's vor Augen, dass es ihm nicht egal war, wie es uns geht. Er will uns ganz nahe sein. Von ihm leben wir. Er liebt uns. Wir sind wertvoll für ihn. Das alles tut Jesus von uns, für uns. Und wenn heute Palmsonntag ist, dann wir diese Geschichte hören, wo die Leute am Straßenrand stehen und ihm zujubeln, Hosianna, Heil dem, der im Auftrag des Herrn kommt, gepriesen sei Gott in der Höhe, dann stellen wir uns einfach dazu und jubeln mit gutem Grund. Und dann lassen Sie uns mal überlegen, was das jetzt für uns bedeutet, was ändert das an unserem Alltag, was sollen wir tun, kann ich ganz kurz zusammenfassen. Erstens Gott loben, zweitens sich zu Christus bekennen, drittens, dass der Satz, den Paulus geschrieben hat, seid so drauf, dass es der Gemeinschaft in Jesus Christus entspricht. Lebt so, dass es dieser Christuswirklichkeit entspricht, in der ihr seid. Ganz konkret uns zu Jesus bekennen und nur zu ihm. Jesus Christus ist der Herr und sonst niemand. Spricht sich ganz leicht aus, aber was steckt dahinter? Aus diesem Bekenntnis heraus können wir allen widersprechen, die behaupten, dass Gott sich nicht um uns Menschen kümmert. Wir haben ein anderes Bekenntnis. Es stimmt nicht, dass Gott sich nicht für uns interessiert. Es stimmt nicht, dass Gott, wenn überhaupt, dann nur für die Starken da ist. Es stimmt nicht, dass Gott nur manche Menschen achtet und andere nicht. Es stimmt nicht, dass nur bestimmte Menschen für Gott wertvoll sind und die anderen eben nicht. Im Namen Jesu Christi widersprechen wir allen menschenverachtenden Strömungen in unserer Gesellschaft. Das war eigentlich schon immer so, Grund genug gab es schon immer. Das haben Christen auch schon immer getan. Viele haben es nicht verstanden, aber auch in der Zeit des Dritten Reiches war es doch so. Da gab es die, die nichts Böses gewittert haben, die deutschen Christen, es gab die anderen, die gesagt haben, nein, unser Bekenntnis zu Christus lautet anders. Das waren die, die sich so eher zur bekennenden Kirche gehalten haben. Und im Dritten Reich, da haben die Nazis behauptet, die Juden sind an allem schuld, die müssen weg, die müssen wir vernichten. Und im Dritten Reich haben die Nazis behauptet, die Behinderten haben eigentlich kein lebenswertes Leben, die müssen wir umbringen. Und ehrlich gesagt, offensichtlich ist das heute auch wieder das Problem. So sehr anders ist unsere Gesellschaft heute also auch nicht. Und es ist Zeit zu sagen, nie wieder ist jetzt. Also nur mal ein Beispiel. Ein Beispiel, wie menschenverachtend es in Hildritzhausen zugeht. Nur mal ein Beispiel. Also, ich war in einer Behinderteneinrichtung. Und da habe ich mit den Mitarbeitern geredet in dieser Behinderteneinrichtung und dann hat mir einer von den Mitarbeitern gesagt, weiß nicht, kennen Sie das Down-Syndrom? Das nennt sich Trisomie 21, wegen weil das 21. Gen dreifach da ist, statt doppelt. Trisomie 21, das Down-Syndrom. Und hat er zu mir gesagt, es gibt keine Kinder mehr, die das Down-Syndrom haben. Habe ich gefragt, warum gibt es die nicht mehr? Und er sagt, weil die nicht mehr geboren werden. Aber nicht etwa, weil man jetzt eine Heilmöglichkeit gefunden hat für das Down-Syndrom, gibt es nicht. Sondern, weil die Paare, die eine vorgeburtliche Untersuchung machen und dann gesagt bekommen, ihr Kind hat das Down-Syndrom, weil die allermeisten diese Kinder dann abtreiben, ihr Kind abtreiben. 96% der Kinder, die in der vorgeburtlichen Untersuchung Down-Syndrom diagnostiziert bekommen haben, werden abgetrieben. Nur 4 von 100 Kindern dürfen leben. Ich sage das nicht, um den Eltern jetzt einen Vorwurf zu machen, das sage ich nicht. Ja? Das Problem ist viel tiefer, das ist ein gesellschaftliches Problem. Unsere Landeskirche gibt Zehntausende von Euro jedes Jahr aus, um eine Beratungsstelle zu unterhalten, an die sich solche Eltern wenden können. PUA heißt diese Beratungsstelle, wie eine von den Hebammen, die im Mosebuch erwähnt werden, PUA. Zehntausende von Euro und jeder Mensch, der nicht aus der Kirche austritt, sondern in der Kirche bleibt und Kirchensteuer zahlt, unterstützt genau diese Arbeit. Das ist eine wichtige Sache. Aber wissen Sie, ich habe vorhin gesagt, ich will Ihnen zeigen, wie menschenverachtend manche Leute in Hildritzhausen unterwegs sind. Bis jetzt hatte das nichts mit Hildritzhausen zu tun, aber Folgendes. Ich habe eine Familie besucht, die hat ein behindertes Kind und die Eltern haben sich bewusst dafür entschieden, das Kind zu haben. Sie lieben ihr Kind. Und jetzt sind die in Hildritzhausen mit dem Kinderwagen unterwegs und da gucken dann die Nachbarn rein in den Kinderwagen und sehen das Kind und sagen dann wörtlich zu den Eltern, sowas muss doch heute nicht mehr sein. Und das heißt auf Deutsch, hättet ihr doch abgetrieben. Ich finde das so traurig, diese Eltern lieben ihr Kind. Aber sie sagen mir, so reagieren manche Leute in Hildritzhausen, wenn wir mit unserem Kind unterwegs sind. Ich sage, wir bekennen uns zu Jesus Christus und wir dulden keine andere Ideologie und wir widersprechen der Meinung, dass behinderte Menschen wertlos seien. Das stimmt nicht. Alle Menschen sind gleich viel wert. Ob hochintelligent oder behindert, das ist vollkommen egal, was den Wert des Menschen anbetrifft. Weil alle Menschen für Gott wertvoll sind und weil Jesus in die tiefsten Tiefen des Menschseins heruntergekommen ist, wie dieses alte Christuslied beschreibt. Deshalb wissen wir, gerade die, die es im Leben schwer haben, die sind bei Jesus hochgeachtet. Und wenn wir das bekennen, können natürlich wir auch selbstkritisch die Frage stellen, ob wir eigentlich schon so leben, dass behinderte Menschen willkommen sind. Ob unsere Gemeinde eigentlich schon behindertenfreundlich genug ist. Ich will gar nicht reden von diesem Rollstuhllift da draußen, der immer dann nicht tut, wenn man braucht. Lassen Sie uns unser Bekenntnis gemeinsam leben, uns zu Christus bekennen. Und das heißt auch, allem zu widersprechen, was menschenverachtend ist. Und so leben, dass es Christus entspricht, weil wir sagen, Jesus Christus ist unser Herr und sonst niemand. Und das ist das, was Paulus den Philippern rüberbringen will und uns auch. Amen.